im Schatten Buddhas, ob sie sich darunter etwas vorstellen konnten. Große Bäume werfen ihre Schatten voraus, sagt man im Sprichwort. Buddha, das heißt der Erleuchtete, sein eigentlicher Name Gautama Siddhartha, war im Bild gesprochen ein echt großer Baum. Er lebte etwa 500 Jahre vor Jesus Christus. Die Religion, die daraus entstanden ist, ist heute weltweit bekannt. Mehr und mehr Europäer interessieren sich für den Buddhismus. Thailand, das Land, wo wir als Missionare waren, ist auch ein buddhistisches Land. 93,4% der Bevölkerung sind Buddhisten, 4% Muslime, weniger als 1% sind Christen. Thailand, auf Deutsch übersetzt das Land der Freien, hat eigentlich sehr viele Menschen, die gebunden sind. Ich möchte sagen, 99% der Bevölkerung sind Gebundene der Religion, sind Gebundene der Geister, der Götzen, der Naturreligionen. Der Buddhismus ist die Staatsreligion. Laut Grundgesetz müssen der König und die Königin Buddhisten sein. Die buddhistischen Tempel, die großen Figuren, zum Teil so hoch wie 3- und 4- und 5-stöckige Häuser, sieht man überall in der Landschaft oder prägen die Landschaft. Bis hinauf in die höchsten Berge von Thailand im Norden sind die Tempel errichtet, dass Menschen Buddha anbeten können. Wer als Tourist vielleicht schon in Thailand war, der hat diese netten, schönen Häuschen gesehen, vor den Häusern, vor den Hotels, vor den Versicherungen und so weiter. Sogenannte Geisterhäuschen, wo den Geistern geopfert wird. Geisterdienst und Buddhismus haben eigentlich nichts miteinander zu tun und doch sind sie so eng verbunden, dass man auch in den buddhistischen Tempelanlagen diese Geisterhäuschen findet. Drachen, Dämonen zieren selbstverständlich auch die buddhistischen Tempel. Gibt es Christenverfolgung in Thailand? Dürfen Christen offen ihren Glauben leben und bekennen? An zwei konkreten Beispielen möchte ich etwas klar machen von dem, wie Gott heute auch in Thailand an der Arbeit ist. Wie er aus Gebundenen wahre, freie, wahre Thailänder macht. Wie er Gemeinde baut, wie er auch hilft und Kraft und Mut schenkt in Zeiten, die schwierig sind. Da ist zunächst ein recht einfacher Mann, Herr Riab, der vor etwa 3 Monaten das ersehnte Ziel seines Lebens erreichen konnte. Er durfte in die Herrlichkeit zu Jesus gehen. Es war 1973, vor 28 Jahren fast, als ich ihn zum ersten Mal traf. Er war so Mitte 40. Ich traf ihn im Krankenhaus in Mannerum, wo er in der Lepra-Abteilung war. Er war sehr gezeichnet vom Aussatz, hatte keine Finger mehr, nur noch Stummel an den Händen, keine Zehen mehr, keine Augenbrauen, die Nase ganz eingefallen. Mit 30 Jahren wurde Lepra bei ihm entdeckt. Seine Angehörigen hatten sich so geschämt, einen Leprösen, einen Aussätzigen in der Familie zu haben, dass sie ihn versteckten. In einer kleinen Hütte im Anwesen fristete er sein Dasein. Ich möchte sagen, die allermeisten Hunde in Deutschland haben es besser, als dieser Mann es hatte. Es war Gottes gnädige Führung, dass Missionsschwestern von ihm hörten, dass sie ihn untersuchten, dass sie ihn regelmäßig behandelten. Aussatz kann nicht geheilt, aber zum Stillstand gebracht werden. Und in den sogenannten Lepra-Kliniken, einmal im Monat, wo er seine Medikamente bekam, da erlebte er die Liebe Christi durch die Schwestern, die sogar seine Füße pflegten, die seine Wunden heilten. Und er hörte jedes Mal auch die Andacht. Das öffnete ihm das Interesse. Er wurde hungrig, begierig nach dem Wort Gottes. Er bekehrte sich zu Jesus Christus. Und nun wurde es noch schlimmer in seinem Dasein. Er wurde ganz verstoßen von seinen Angehörigen. Aber Er hat eine neue Familie gefunden, die Familie der Christen. Und dort im Krankenhaus, ich sehe ihn noch vor mir sitzen, wo er sagte, wissen Sie, ich bin dankbar für meinen Aussatz. Er musste gemerkt haben, dass ich so schluckte, dass ich nicht gleich verstanden habe, was er damit meinte. Und dann erklärte er, wir haben ja eine Religion, wir haben ja den Buddhismus, schon 2500 Jahre. Wir sind stolz auf den Buddhismus. Eigentlich brauchen wir gar keine andere Religion im Land, aber das, was ich gesehen habe im Leben der Schwestern, im Leben der Ärzte, das hat mich geöffnet für Jesus Christus und heute bin ich dankbar. Lieber als Krüppel in den Himmel, als gesunder Mensch in die Hölle gehen und auf ewig verloren sein. Nach der Zuwendung zu Jesus Christus und als er sich einer kleinen Gemeinde angeschlossen hat, da kamen Begabungen bei ihm zum Vorschein, die man vorher nicht kannte. Er hat angefangen, Lieder zu schreiben, zu thailändischen Melodien. Er hat thailändische Melodien zu Bibeltexten verfasst. Ja, es ist ein Wunder und ein Geschenk, dass heute in vielen Kirchen in Thailand seine Lieder gesungen werden und sie vielen zum Segen geworden sind. Es war oft mühsam, diese Texte niederzuschreiben. Man musste mit einem Gummi einen Bleistift um den Handstummel machen und dann hat er versucht zu schreiben. Aber Gott hat ihn bis vor 3 Monaten, als er in die Ewigkeit gehen durfte, zum Segen für viele gebraucht. Ein zweites Beispiel, Pfarrer Somsak, sicher einer der bekanntesten Boten Jesu heute in Thailand, stammt auch aus einer buddhistischen Familie. Sein Großvater war ein strenger, gebildeter Buddhist, hatte eine leitende Position im buddhistischen Tempel. Gleichzeitig war er auch berühmter und mächtiger Schamane. Er konnte Menschen heilen, ja, er konnte sogar aus der Ferne Menschen töten. Er hatte den Eindruck, dass Somsak sein Nachfolger werden sollte und deshalb kam dieser junge Somsak mit 5 Jahren von seinen Eltern weg zu seinem Großvater, sollte dort erzogen werden. Er sah sehr viel, was ihm fast unwahrscheinlich schien. Er erkannte aber auch, dass sein Großvater nicht die Geister beherrschte, sondern dass die Geister und die Dämonen ihn in der Macht und in der Gewalt hatten. Und das wollte er nicht. Er wollte frei sein. Als sein Großvater dann im Sterben lag, da wurde er gerufen, dass der Großvater seine magischen Kräfte an den jungen Mann übertragen würde. Somsak weigerte sich. Der Großvater sagte, wenn du das nicht übernimmst, dann wirst du im Alter von 21 Jahren sterben. Eine Angst überfiel ihn. Wenn ich schon so bald sterben werde, sagte er sich, dann möchte ich das Leben genießen. Alkohol und Glücksspiel bestimmten dann sein Dasein. Und gerade in dieser Zeit der Not, da hörte er zum ersten Mal in seinem Leben von Jesus. Er öffnete sich dem Wort Gottes, er wurde ganz bewusst Nachfolger Jesu und mit einem Schlag war alle Angst weg. Auch die Angst, dass er mit 21 Jahren sterben würde. Aber nun die Angst, wie sage ich es meinen Eltern, werden meine Eltern mich von zu Hause wegjagen? Gott hat auch das übernommen, er hat seine Eltern gnädig gestimmt, sie haben ihn noch daheim wohnen lassen. Gott brachte ihn dann mit Missionaren in Verbindung, die ihm eine gründliche theologische Ausbildung in England ermöglichten. Er ging wieder zurück in sein Heimatland, um dort Gott zu dienen. Und seit 25 Jahren ist er Lehrer und seit 18 Jahren Direktor einer Bibelschule in Nordthailand, der Bibelschule in Payao. Er ist auch sonst noch sehr viel unterwegs, um in Thailand Bibelwochen zu halten, um zu evangelisieren, um an Konferenzen zu sprechen, ja auch International ist er unterwegs. Er war letztes Jahr hier in Deutschland. Sind auch hier thailändische Frauen und deutsche Ehemänner zum Glauben an Jesus gekommen. Diese Bibelschule in Payao übrigens ist auch eine der Schulen, die von Hilfe für Brüder über die Jahre hinweg unterstützt wurde. Wo bei uns weniger Leute in die Bibelschulen gehen, haben wir hier in Thailand mehr Interesse. In diesem Land, wo wie gesagt weniger als 1% der Bevölkerung Christen sind, hat diese Bibelschule 140 Schüler und Studenten, auch aus verschiedenen Bergstämmen im Norden Thailands. Wir sind dankbar für die Unterstützung, die Hilfe für Brüder an diese Schule geben konnte und wollen beten, dass doch diese jungen Leute dort ausgebildet und befähigt werden, in ihrem Land und auch in anderen Ländern das Wort Gottes weiterzusagen. Ich kam heute Morgen von Süddeutschland her, von Basel. In Basel am Bahnhof, da war ein großes Plakat mit einem buddhistischen Tempel. Oben drüber Asien und China und unten drunter der Text unbegrenzte Möglichkeiten. Unbegrenzte Möglichkeiten auch für die Mission. Unbegrenzte Möglichkeiten, dass Boten Jesu auch nach Thailand, nach China gehen. Unbegrenzte Möglichkeiten für unser Gebet. Ich möchte schließen mit einem Werbeslogan einer Ölfirma. Es gibt viel zu tun. Packen wir es an.
Wir stehen nochmal auf und singen die Verse 3, 4 und 5 vom Lied 7. Will alles nur von dir erwarten. Gleich einen guten Kaffee und dazu noch einiges Gute. Aber wir wollen die Gelegenheit noch benutzen, denn wir haben viel versäumt. Wir haben einige gehört, im Leitungskreis sind, aber leider haben wir nicht alle gehört. Dahinter sitzt ganz still Gunter Kiene, der natürlich der Kopf der ganzen Personalentsendung von christlichen Fachkräften ist, Wilhelm Dörr und viele andere, die mitwirken, die jetzt heute nicht in Erscheinung getreten sind. Wir haben einige gehört vom leitenden Komitee. Aber unten war eine Veranstaltung und das war wieder ganz andere Berichte. Schade, dass wir das nicht mehr mitbekommen haben. Aber ich habe drei gebeten, doch nur so ganz kurz im Interviewstil. Silke Burbach, komm her. Und ich bin der Presse noch. Du heiratest, das interessiert uns noch. Sagst du noch ein Wort dazu?
Ja, mein Ehemann sitzt da unten.
Das ist der liebe Stimme auf. Abaf.
Abo.
Abo.
Ja.
Freuen wir uns. Und was tust du in Thailand? Wir haben gerade von Wolfgang Mertes einiges gehört von Thailand. Was machst du in Thailand?
Ich bin ganz im Norden von Thailand, wo er auch gesagt hat, da gibt es die Bergstämme. Ich arbeite mit drei verschiedenen Bergstämmen, die Akas, Karen und Lahu. Und versuche mit diesen benachteiligten Menschen eine landwirtschaftliche Genossenschaft aufzubauen, dass sie einfach ihre Produkte besser verkaufen können und einfach aus dieser benachteiligten Situation herauskommen.
Und gibt es dort Christengemeinden?
Ja, es gibt unter den Bergstämmen mehr Christen als unter den Thais.
Hast du auch geistliche Gemeinschaft? Oder ist es schwierig mit Einheimischen?
Mit den Bergstämmen ist es für mich ganz besonders schwierig, weil ich die Bergsprache einfach nicht spreche. Ich gehe in thailändische Gemeinden, da kann ich etwas verstehen und etwas mitbekommen.
Es ist ja ganz wunderbar, wie diese Minderheitenvölker sich öffnen fürs Evangelium. Vielen Dank, Silke Burbach. Wir begleiten dich und wünschen euch Gottes Segen auch zum weiteren Dienst in Thailand.
Dankeschön.
Du machst landwirtschaftliche Arbeit im Genossenschaftswesen. Dann bitte ich die Zielkes noch. Im heißen Tschad.
Oh ja.
Aber der Hartmut oder wer spricht von euch beiden?
Thomas,
bitte.
Frag uns was,
dann sagen wir mal. Was habt ihr jetzt gemacht als letztes?
Ja, ich war medizinisch-technische Assistentin und habe im Labor in einem großen Krankenhaus mitgearbeitet und auch neue Laboranten ausgebildet.
Und was war euer eindrücklichstes Erlebnis in diesem Dienst?
Oh, so viel Zeit haben wir nicht.
Oh.
Eindrücklich war eigentlich, mit welchem Eifer und mit welcher Begeisterung und mit welchem Einsatz die tschadischen Leute, die wir da kennengelernt haben, sich auch für Jesus einsetzen. Ich habe das unten auch schon erzählt, ausführlicher als hier. Also sie tun, die Christen sind, das heißt alle, die im Krankenhaus arbeiten, setzen sich also ganz und gar dafür ein, das Wort Gottes zu verbreiten.
Wie wir euch ausgesandt haben, habe ich gedacht, das kann nicht gut gehen. Wenn einer aus Gesundheitsgründen in den Ruhestand als Beamter versetzt wird, heißt es ja beim Staat, das ist eine wandelnde Leiche, oder wie ist das? Und dann geht er in die Tropen, in eins der heißesten Länder. Wie ging das gesundheitlich?
Ich bin gesund wiedergekommen. Aber fast gesund, das heißt, ich darf nicht mit Infektträgern in kranken Kindern dauernd in Berührung kommen. Aber wenn die mich in Ruhe lassen, lasse ich sie auch in Ruhe.
Es ist doch wunderbar, wie Menschen gesandt werden von Gott, obwohl man hier sagt, er kann immer als Beamter im Dienst sein, muss in Ruhestand versetzt werden und Gott braucht ihn draußen in der Weltmission. Wir freuen uns. Ist noch klar, wo es weitergeht bei euch jetzt? Oder ist noch
Sinnig? Nicht so ganz spruchbar vielleicht.
Wir denken dran.
Aber du kennst ja das Sprichwort, die Katze lässt das Mausen nicht.
Ja, wir freuen uns. Wir freuen uns. Und Ulrike Kohler. Ulrike Kohler, Sie sind jetzt draußen in einem Gebiet, wo es offiziell keine Christengemeinden geben kann.
Richtig, und zwar ist es in dem ehemaligen Ogaden in Südostäthiopien. Diese Region wird vorwiegend von Somalis bewohnt und die Somalis sind ja zu 99% Moslems. Somali und Moslem gehört einfach zusammen. Doch ich konnte miterleben, wie eine Somali-Frau eine Untergrundkirche aufgebaut hat unter ihren eigenen Leuten, von der ich selbst aus Sicherheitsgründen auch recht wenig weiß, denn ich werde mehr beobachtet, was ich als Weise tue oder nicht tue, wo ich hingehe, was ich mache, mit wem ich mich treffe. Ich habe das Vorrecht, diese Leiterin der Gruppe geistlich und persönlich zu unterstützen. Wir treffen uns zum gemeinsamen Gebet und Bibellese. Ansonsten habe ich noch in einem Projekt für Dürreflüchtlinge gearbeitet, denn in diesem Gebiet...
Das wäre noch wichtig, wenn ich noch mal einhaken darf, gerade die Dürreflüchtlinge, wie viele Leute waren das, die Sie da versorgt haben, mit den Einheimischen zusammen?
Also es sind insgesamt 13.000 Personen geflohen von Südäthiopien in den Norden, um die Dürre zu überleben. Wir haben ein Ernährungszentrum aufgebaut und ungefähr 500 Kinder versorgt und zum Überleben verholfen, und diese Somali-Christin hat in dieser Arbeit eine bedeutende Rolle gespielt.
Ein ganz wunderbares Zeugnis dort. Ich habe gehört, jeden Tag sind die Moslem-Scheichs da gekommen und haben kontrolliert. Die Leute sagten, was macht er denn da überhaupt, warum traut er denn nicht? Weil die beeindruckt waren, was die da aufgebaut haben. Auch die Leute in den Zelten, wo man sah, wo Kinder nachts auf dem Boden gelegen sind und gefroren haben, unterkühlt waren. Und da hat man wieder Decken helfen, dass sie wissen, wie wir an diesen großen Hunger- und Katastrophenaktionen auch ganz vorne dabei sind, dank solcher Helfer. Und was kommt jetzt als neue Arbeit?
Ich werde unterrichten an einer Krankenpflegeschule in Südostäthiopien. Die Fächer stehen noch nicht ganz fest, das wird noch mit dem Direktor diskutiert. Und viele Grüße von dieser Somali-Christin an alle deutschen Christen und sie dankt für alles Unterstützen, für die Gebete und für alle Spenden.
Ich möchte es bloß noch sagen, weil manche Leute vom Heidentum oder vom Islam so erbaut sind. Mich hat es schockiert, nur das zu ahnen, was es bedeutet, wenn Frauen einer Vierfachbeschneidung unterzogen sind und dann die traditionellen Hebammen auszubilden, was man in dieser schrecklichen Situation überhaupt noch bei Geburten und so weiter machen kann. Und diese Arbeit haben sie nun Leitung dieser Schule für einheimische Hebammen ganz am Rande an Somalia dran, im Ogaden. Sprachausbildung, wo war sie noch jetzt?
In Djibouti habe ich 2 Monate Somali versucht zu lernen. 2 Monate ist ein bisschen kurz, aber so eine Sprache kann man eigentlich sein Leben lang lernen.
Und warum sind Sie gerade hier? Das sollte man auch noch sagen.
Ja, wir hatten einen Todesfall in der Familie. Meine Mutter ist gestorben und Gott sei Dank, kann ich sagen, hat sich das mit dem Flug und mit dem Exit-Visa, dass man Äthiopien verlassen darf, braucht man ein Exit-Visa, gerade so ergeben, dass ich zur Beerdigung pünktlich hier sein konnte. Und wir gehen 2 Wochen wieder zurück.
Wir begleiten Sie. Und jetzt soll Walter Wassermann, habe ich gesagt, noch 5 Minuten Zeit haben. Er, der große Islamkenner, soll uns zu diesem Thema noch etwas sagen.
Liebe Brüder und Schwestern, Jesus sagte, die Ernte ist groß. Und wir sagen heute dazu, die Ernte wächst. Sie wird immer größer. Deshalb sollen wir nicht frustriert sein, sondern Jesus sagt, bittet den Herrn der Ernte. Das ist ein Befehl. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Auch aus diesem Saal, wir bitten ihn, dass er Arbeiter sende in seine Ernte. Ich möchte ein Wort sagen zu der wachsenden Ernte. Es ist erst 1/3 der Weltbevölkerung, die sich Christen nennen. 2/3 sind noch keine Christen. Können wir noch ruhig schlafen? Haben wir das begriffen, welche Verantwortung auf uns liegt? Aus der Welt des Islams hört sich das so an, dass es vielleicht 1,3 Milliarden Muslime gibt. Ihre Verdopplungszeit ist 27 Jahre, weil Muslime bis zu 4 Frauen heiraten können und deshalb 6 und 12 und mehr Kinder haben. Das bedeutet, bis zum Jahr 2030 muss man mit 2,7 Milliarden Muslimen rechnen. Die Ernte ist groß und wächst. Wir sind heute zusammengekommen, etwa 7 Stunden. In 7 Stunden sind 20.000 Muslime dazugeboren worden zu der bisherigen Zahl. Die Zahl bleibt nicht gleich. Sie wächst jede Stunde um 3.000 bis 4.000 Muslime. Das Christentum nennt sich mit einer Zahl von 1,8 Milliarden, plus minus, niemand weiß es genau. Aber es hat nur eine Verdopplungszeit von 54 Jahren, weil Christen nur 1, 2, 2,5, 3 Kinder haben und die Kinder gut erziehen wollen. Und deshalb wächst das Christentum langsamer, trotz immenser missionarischer Einsätze in China, in Indonesien, in Afrika und wo immer man hingeht. Gott sei Dank. Aber wir müssen erkennen, dass die anderen Religionen schneller wachsen, besonders der Islam. Im Jahr 2030, wenn nicht Jesus vorher kommt, werden die Moslems die gleiche Zahl aufweisen wie die Christen. Wir sollten wach werden und nicht meinen, dass alles christianisiert ist. Im Gegenteil, die anderen wachsen schneller, nicht wegen der Mission, die sie treiben, sondern wegen ihrem Kinderreichtum. Dazu haben die Muslime die Ölreserven, die den größten Teil der Ölreserven in ihrer Macht. Deshalb ist ein neues Selbstbewusstsein im Islam aufgebrochen. Der Islam ist eine angriffige Mission geworden. Zunächst werden, wie wir schon gehört haben von Bruder Sogdeo, in den mehrheitlich islamischen Ländern die Christen, die christlichen Minderheiten verfolgt. Ich will das nicht wiederholen. Sie haben es gehört. Da ist besonders die orthodoxe Kirche eine leidende Kirche. Es gibt etwa 50 Millionen Christen in den islamischen Ländern. Die Mehrheit von ihnen ist unter ständigem Druck, Verfolgung oder in der Versuchung, den Islam anzunehmen oder auszuwandern und den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen. Die brauchen unsere Fürbitte. Aber über das hinaus müssen wir erkennen, dass der Islam auch in der Bundesrepublik immer mehr vordringt. Es gibt jetzt 500.000 Muslime mit einem deutschen Pass. Das regt niemand auf. Das erkennen nur die wenigsten. Das ist nur der Anfang. Sie haben ganz klare Programme. Die Zahl wird sich bald auf 1 Million erhöhen, weil es ja jetzt relativ leicht ist, dass unsere ausländischen Mitbürger einen deutschen Pass bekommen können. Das heißt, wann endlich fangen unsere Gemeinden an, sich auf den Islam vorzubereiten? Fangen an, ihn zu studieren? Fangen an, sich zu überlegen, was man tun kann? Nehmen das als Gebetsaufgabe? Das Missionsfeld ist in die Heimat gekommen. Gott sei Dank für jeden Missionar mehr, der mit Hilfe von Brüdern CFI hinausgeht. Das ist nötig. Hier in Deutschland gibt es immer noch viel zu viele Christen. In Ländern, wo nur 3% sind, da merkt man, wie es in Wirklichkeit aussieht. Deshalb, wer immer einen Ruf hat, der soll doch dem Ruf gehorsam sein. Aber gleichzeitig müssen wir erkennen, dass wir in Deutschland eine wachsende Aufgabe haben. Bilden Sie sich aus zum Gespräch mit Muslimen. Das geht nicht so einfach. Sie müssen lernen und denken und lesen, was denken Muslime und wie können wir mit ihnen reden. Deshalb werden alle eingeladen, an allen Freizeiten, Schulungen der verschiedenen Missionen teilzunehmen oder Schriften oder dergleichen zu lesen. Denn wir sind herausgefordert, ob wir es wissen oder nicht wissen, ob wir es wollen oder nicht wollen. Und das ist die Frage, ob wir das Wort Jesu hören. Die Ernte ist groß, aber wenige, sehr wenige sind der Arbeiter, die arbeiten. Darum, gebt nicht auf, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Für alle, die unter Muslimen arbeiten oder arbeiten wollen, haben wir unten auf dem Tisch einen neuen Kurs. Wie kann man mit Muslimen über Jesus reden? Alle, die ernsthaft mit Muslimen reden wollen, sollen sich diesen Kurs, eine Serie von Heften erwerben. Es hilft. Es ist von einem Team geschrieben.
Herzlichen Dank. Wir wollen beten. Danke, Herr, dass du dich uns geoffenbart hast. Und danke, dass andere uns von dir gesagt haben. Das ist ein Wunder, dass du und dein Geist uns das Herz aufgeschlossen hast, dass wir an dich glauben können. Wir danken dir auch für die Missionare, die einst das Evangelium in unser Land gebracht haben. Und verzeih uns, wo wir untätig waren, wo es uns nicht bewegt hat, wo andere ohne dich verloren sind. Es bewegt uns jetzt ganz besonders, dich Muslime in unserer Mitte, die deine Vergebung nicht kennen, die Liebe des Vaters nicht kennen und denen so viel fehlt vom Evangelium. Mach uns zu geschickten Boten und dann stärke du deine Gemeinde in der Anfechtung und in der Verfolgung und im Leiden. Wir danken dir, dass du deine Gemeinde selber zurüstest, dass sie mit Freimut predigt dein Wort. Amen. Wir stehen nochmal auf und singen, lass mir das Ziel vor Augen bleiben. Bevor wir dann zum Kaffee gehen, ich darf das noch sagen, dass unten die Schriftenreihe ist, das haben wir noch gehört. dann wird nach der Pause, nach der dreiviertelstündigen Pause, wird der Höhepunkt des Tages sein, dein Reich komme, Dr. Fritz Laubach, unser bisheriger Vorsitzender, und über 20 Mitarbeiter aus unserer Mitte werden verabschiedet in ihre künftigen Dienste hinein. Wir wollen da noch ein paar Kurzworte hören, ein paar kurze Nennungen, bis wir dann 15:45 schließen. Wir singen, lass mir das Ziel vor Augen bleiben.
Mir das Ziel vor Augen.
An den drei Ausgabestellen gibt es jetzt Kuchen, Kaffee, Saft, Wasser, was Sie brauchen. Und wir kommen dann wieder pünktlich 15:30 hier zusammen. Alle, nichts mehr unten.